Jetzt bin ich zu hören. Genau, vielen Dank für die Einleitung. Genau, Manöver im Cyberraum, beziehungsweise ich habe das noch ein bisschen spezialisiert, NATO-Manöver im Cyberraum, um genau mehr auf die NATO tatsächlich einzugehen, anstatt auf andere Kriegsbündnisse. Das Thema ist schon ziemlich speziell. Weniger speziell ist, dass es sich um große Übungen von Militärbündnissen handelt. Speziell ist die Art und Weise, wie diese Übungen stattfinden, wie und was geübt wird. Und meiner Auffassung nach unterscheiden sich diese Übungen stark von konventionellen Manövern, die wir so kennen. Vielleicht zum Begriff Cyber als Verkürzung des Begriffs Cybernetics, auf Deutsch Kybernetik, also die Wissenschaft der Steuerung von Maschinen, wurde zu einem Oberbegriff effektiv für Computeranwendungen und informationstechnische Systeme. Genau, dieser Begriff ist sozusagen gesetzt und wird überall verwendet. Also der Zusatz Cyber wird für Objekte oder wird Objekten zugeschrieben, die eine informationstechnische Dimension bekommen. Und der Cyberspace oder der Cyberraum meint weniger dann einen virtuellen Raum oder eine virtuelle Realität, sondern den von Rechnern oder von Computern erzeugten Datenraum, Rechnernetze, das Internet, aber auch nicht vernetzte Systeme, also abgeschottete Systeme etc. Genau, wir hören andauernd eigentlich seit Jahren in der Presse oder auch über andere Medien von Cyberangriffen oder digitalen Angriffen oder Angriffe auf informationstechnische Systeme, Rechnernetze. Und die sind von unterschiedlichem Ausmaß. Also natürlich gab es schon seit den Anfängen des Internet Menschen, die sich Zugang zu Rechnersystemen verschafft haben, um darum zu experimentieren, sich sozusagen die Informationen, die da zugänglich waren, auch anzuschauen. Das hat mittlerweile eine andere Dimension, insbesondere eine andere Dimension in der politischen Debatte bekommen. Beim Begriff Cyberangriffen oder Cyberattacks haben Menschen ganz unterschiedliche Assoziationen. Manche denken vielleicht an große Angriffe zurück, die wir in den letzten 10 Jahren so erlebt haben oder vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht 15 Jahre, sowas wie die DDoS-Angriffe, also Denial of Service, Distributed Denial of Service Angriffe, das heißt Angriffe auf die Erreichbarkeit von Diensten, beispielsweise wenn man das im globalen Rahmen vielleicht denkt. Da gab es 2017 diese Angriffswelle auf die estländische Regierung. Banken und Zeitungen wurden angegriffen und deren Erreichbarkeit, das heißt deren Server, haben eine erhöhte Last zu tragen bekommen und waren entsprechend offline. Manche Leute denken vielleicht eher an Defacement-Angriffe, das heißt, dass Systeme gehackt werden, also angegriffen werden, um da dann entsprechend den Inhalt von Websites zum Beispiel zu verändern, um da zum Beispiel politische Propaganda zu verbreiten oder ein Statement zu platzieren. Das war beispielsweise in Georgien 2018 der Fall. Manche Leute erinnern sich vielleicht. Manche denken vielleicht auch 2010 an Stuxnet. Das ist vielleicht hier noch einigen ein Begriff, manchen vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht auch WannaCry, das hat ja hier auch 2014 war es, glaube ich, sicher bin ich gerade nicht, Assoziationen, wo Ransomware, also Verschlüsselungstrojaner, sehr viele Rechner in der Bundesrepublik auch befallen haben und effektiv dann viel Infrastruktur auch zum Teil gelähmt haben. Manche denken vielleicht aber auch ganz, ganz frisch sozusagen an Trojaner, an die beispielsweise von NSO, also der Pegasus-Trojaner war jetzt dieses Jahr kürzlich in der Presse. Das sind natürlich auch digitale Angriffe, nur halt jetzt mit einer anderen Qualität, mit einer anderen Zielgruppe. Genau, aber effektiv handelt es sich um ähnliche Mechanismen. Es hängt halt eher dann davon ab, wie mächtig ist die Gruppe, die Institution, die Organisation, vielleicht auch die Einzelperson, die diese Angriffe durchführen möchte oder sich halt dann entsprechend auf der Gegenseite dagegen wappnen möchte. Das Thema verbindet verbindet militärische als auch geheimdienstliche, nachrichtendienstliche Komplexe miteinander. Das ist extrem frustrierend, da Informationen entsprechend dann zu bekommen, sich ein Bild zu verschaffen, was eigentlich möglich ist, was gemacht wird, vor allem, weil es immer auf einer globalen Ebene effektiv stattfindet. Deswegen hat sich ein Hacker des Chaos Computer Club, Andy Miller-McGoon, sich der Sache angenommen und ein Wiki entsprechend aufgesetzt vor vielen Jahren, in dem er versucht, Aktivitäten und Institutionen klar zu benennen, Horchposten oder Infrastruktur entsprechend zu listen in einem nicht sehr schönen, aber doch sehr informativen, also äußerst informativen Wiki zugänglich zu machen, öffentlich zugänglich zu machen, um erstmal, wenn Menschen halt mit dem Thema in Berührung kommen oder halt dem entsprechend nachforschen wollen, einen Anlaufpunkt haben. Entsprechend sind da etwa 140 Unternehmen, also vielleicht nenne ich es kurz, wie es überhaupt heißt, bugplanet.info. Darüber ist es zu finden im Netz. Es gibt auch einen Onion-Service, soweit ich weiß. Da sind 140 Unternehmen, die Signal Intelligence, Communication Intelligence, Lawful Interception and Relating Technologies verkaufen. Das heißt, die Überwachungstechnologie produzieren an Staaten, Militärs entsprechend, aber auch Polizeibehörden verkaufen, einsetzen. Und insbesondere sind da auch Unternehmen zu finden, die auch sogenannte Remote Forensics oder Exploits dann produzieren. Das heißt, die entsprechende Angriffe dann produzieren. Also es geht hier sozusagen dann nicht nur darum, zu benennen, was sind so Abhörmaßnahmen, sondern was sind dann auch die verkauft werden, sondern was sind auch Unternehmen, die auch entsprechende Angriffe produzieren, mit denen Systeme effektiv dann angegriffen werden können. Das Ganze, also dieser Bereich geht über ja auch in den Bereich Informationsraum. Das wurde hier vor 4 Jahren, 2017, ja auf dem IMIN-Kongress schon thematisiert. Also der Bereich informationelle Kriegsführung geht auch selbstverständlich dann über im Bereich Propaganda, Konstruktion von Wirklichkeit oder von Wahrnehmung, Informationsbereitstellung beziehungsweise die Abwesenheit von Informationen für politische militärische Zwecke oder geheimdienstliche Zwecke. Darum soll es nicht gehen, sondern es geht um sozusagen nicht den Information Warfare, sondern in den Cyber War im Prinzip. Das heißt Angriffe auf, in der engeren Definition sozusagen informationstechnische Angriffe auf informationstechnische Systeme. In der breiteren Definition meint der Cyber War, der auch in der Literatur umfänglich schon sozusagen seit vielen Jahren diskutiert wird oder auch natürlich in den entsprechenden Regierungskreisen, Militärkreisen propagiert wird, vielleicht sogar als Wort aufgegriffen. Und was ich sozusagen jetzt als Differenzierung aufmachen will, ist sozusagen der engere Sinne, wo dann informationstechnische Systeme angegriffen werden mit informationstechnischen Mitteln. Der breitere Sinn ist sozusagen vom Cyberkrieg, dass alles, was mit Informatik möglich ist oder sozusagen wo die Informatik reinspielt, da mit reinzählt. Das ist eigentlich eine zu breite Definition, als dass sie sinnvoll ist, weil dadurch ist effektiv durch die immer fortschreitende Digitalisierung fast jedes informationstechnische System ja in irgendwelchen Streitkräften vorhanden und dadurch wird es so leer oder unkonkret im weitesten Sinne. Also dadurch fällt dann beispielsweise der Drohnenkrieg heutzutage oder künstliche Intelligenz oder Quantencomputing würde da auch einfach, gut, das würde man vielleicht auch unter engeren Definitionen schon noch mit reinzählen, die anderen beiden vielleicht eher nicht. Nichtsdestotrotz, Informatik ist eigentlich von den Anfängen militärisch, das heißt, von der breiteren Definition ist das dann ja schon seit den Anfängen der Informatik dann effektiv der Fall. Worum geht es im Speziellen? Spionage und digitale Kriegsführung. Also Spionage im weitesten Sinne, natürlich dann auch Rüstungs- und Wirtschaftsspionage. Es geht natürlich um Angriffe auf Infrastrukturen, sei es jetzt Strom oder Wasser oder Telekommunikationsinfrastruktur. Natürlich auch zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser können ein Ziel werden. Es geht, weil es sich um militärische Aktivitäten handelt, natürlich auch um Angriffe auf taktisches Gerät oder auch verdeckte Operationen. Also kurz gesagt, es geht darum, zu spionieren, zu sabotieren, zu manipulieren und zu propagieren. Und das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen und mit ganz unterschiedlichen Mitteln passieren. Hier einfach mal drei Beispiele: das Einschleusen von kompromittierter, das heißt manipulierter Hard- oder Software, Angriff auf die Verfügbarkeit von Diensten oder auf die Server an sich oder auch materielle Angriffe, beispielsweise durch elektromagnetische Strahlung oder indem man Funkstationen oder Satellitenstationen entsprechend angreift kinetischen Waffen.
So, Unterseekabel kaputt.
Oder sowas, genau. Die Angriffe und die Software, die dann verwendet wird, oder vielleicht auch Hardware, nicht vielleicht, sondern auch die Hardware, sind sehr unterschiedlich. Da will ich gar nicht so ins Detail gehen, aber genau das. Viele kennen vielleicht einfach die Begriffe sozusagen von Trojaner, Würmer, Viren, Ransomware, Spyware, Backdoors. Das sind so Begrifflichkeiten, wo man vielleicht nicht alles sozusagen in einen Topf schmeißen sollte, sondern vielleicht sich ein bisschen weiter damit auseinandersetzen sollte. Dafür ist hier nicht die Zeit. Vielleicht eher sozusagen der Aspekt, was ist sozusagen ein Angriff? Ein Angriff ist im Prinzip ein zweistufiges Verfahren hier. Und zwar ist es erst ein Ausforschen von Angriffsvektoren, das heißt, wie kann ein System angegriffen werden. Das heißt, man sucht nach Sicherheitslücken in einem System. Das können Fehler in der Einstellung sein, also in der Konfiguration. Das können tatsächliche Hardware- oder Softwarefehler sein, die ausgenutzt werden. Um dann in das System einzudringen. Und dieses Eindringen in das System funktioniert im Wesentlichen durch ein Softwarestück oder es kann auch ein Stück Hardware sein, welches diese Sicherheitslücke ausnutzt und dann, das nennt man dann Exploit, eine Nutzlast, so ein Payload sozusagen mit dabei hat. Das ist dann das Programm, was ausgeführt wird, nachdem der Angriff erfolgreich war. Und genau, manche Sicherheitslücken lassen sich dann entsprechend schließen, wenn man weiß, dass sie bekannt sind, dass man sozusagen dann einfach die Systeme aktualisiert, das heißt mit einem Patch dass die Lücke schließt. Es kann aber auch sein, dass halt die Entwicklerinnen diese Systeme gar nichts von dieser Sicherheitslücke wissen. Entsprechend ist dann dieses System angreifbar. Es kann aber auch natürlich sein, dass zwar die Entwicklerinnen davon wissen, sozusagen auch einen Patch bereitstellen, aber die Systeme nicht gepatcht sind. Genau, dann sind die Systeme angreifbar. Falls halt kein Patch zur Verfügung steht, nennt man das auch Zero-Day-Exploit, weil effektiv die Menschen keine Zeit haben, um entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Genau, ich möchte kurz doch auf Stuxnet eingehen, auch wenn die Zeit ganz schön vorangeschritten ist. Denn Stuxnet ist schon, finde ich, ist schon ein paar Jahre her, also 2010 wurde es bekannt etwa, aber trotzdem ist es ein ganz einleuchtendes Beispiel, wie sowas funktioniert. Also das war ein zweistufiges, also es war zum einen eine gezielte Attacke auf ein vorher genau spezifiziertes System. Das Ziel waren SCADA Industrial Control Systeme, das heißt von Siemens Anlagensteuerungssysteme, die angegriffen werden sollten. Das passierte über die Infektion des Steuerungsrechners und dieses ermöglichte dann die Neuprogrammierung dieser industriellen Steuerungssysteme. Und das sind alles übliche Hardware-Komponenten, die verwendet werden in Millionen von Systemen weltweit. Das heißt, als dieser Wurm sich dann auch verbreitet hat, waren weltweit Millionen von Systemen betroffen. Es gab eine relativ große Welle auch, sowohl sozusagen auf technischer Ebene als auch dann medial, dass gesagt wurde hier, das ist schon gerade eine neue Qualität von Angriffen, die hier stattfindet. Aber effektiv waren zwar viele Systeme betroffen, die wurden vom Wurm infiziert und im Prinzip hätte auch dann die Leute, die den programmiert haben, beliebige Software nachladen können, um dann diese Systeme ebenfalls anzugreifen. Aber die waren halt nicht primär das Ziel, sondern es ging um ein spezielles System, was halt auch in dem Wurmcode definiert war. Und dieser Wurm hatte halt bestimmte Bedingungen, um dann ausgeführt zu werden. Das heißt, zum einen hat er sich halt erstmal dann in Windows-Netzwerken, also Netzwerken, die von Windows Operating Systems Systemen im Verbund betrieben werden, hat sich verbreitet über ganz unterschiedliche Mechanismen, über USB-Sticks, aber auch über ein anderes Protokoll. Und effektiv konnte halt dieser Wurm relativ viel, also aus Angreiferinnen-Sicht. Das heißt, der hatte vier Zero-Day-Exploits, zwei für die Verbreitung, zwei fürs Erreichen weiterer Rechte. Und daran wird sozusagen die Qualität dieses Wurms klar. Das heißt, es hat nicht einfach irgendjemand programmiert, sondern das ist eine staatliche oder geheimdienstliche oder militärische Instanz gewesen, die diesen Wurm programmiert hat. Mittlerweile weiß man auch wer. Genau. Und diese...
jetzt musst du auch sagen.
Ach so. USA und Israel. Denn es ging um die Zentrifugen in dem iranischen Atomprogramm. Das heißt, es wurde geguckt auf diesem System sozusagen, gibt es diese Wartungssoftware von Siemens, ist die installiert, sind spezielle Prozessoren in diesen Anlagensteuerungsplatinen vorhanden, an diesen PLCs und an diesem Profibus, also an der Schnittstelle mussten bestimmte niedrigharmonische Frequenzumrichter der Unternehmen Vacon oder Faraday Paya angeschlossen sein. Also das waren die drei Bedingungen und erst dann wurde der Schadcode ausgeführt, der dann effektiv die Zerstörung dieser Zentrifugen als Konsequenz hatte. Ja. Genau, vielleicht kurz Attribution, da will ich eigentlich nicht viel zu sagen. Attribution meint, dass genau Zuordnen von Angriffen zu Personen oder zu Entitäten, die diesen Angriff durchgeführt haben, das ist in der digitalen Domäne extrem schwer, weil es ist ziemlich leicht, einfach falsche oder keine Spuren zu hinterlassen oder entsprechend zu verschleiern, wer dahinter steckt. Deswegen werden sozusagen, wenn es so einen Befund gibt, also wenn man so einen Wurm vielleicht oder so einen Angriff findet, wird versucht, den forensisch zu untersuchen. Und insbesondere gibt es auch schon seit vielen Jahren riesige Datenbanken bei Militärs und Geheimdiensten und Nachrichtendiensten. Hier beispielsweise mal als Namen benannt, das Umbridge oder von der CIA. Ist eigentlich genau eine riesen Collection, also eine riesige Sammlung von Schadsoftware, die von anderen Staaten produziert wurde. Also genau Keylogger, Password Collections etc. Antivirus for Avoidance vielleicht nochmal als Begriff oder Privilege Escalation. Also bestimmte Techniken, die da sozusagen in diesen Programmstücken zu finden sind. Und durch diese große Sammlung wird versucht, sich ein Gesamtbild zu erschließen. Also wer produziert sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise Software? Was sind so die programmiertechnischen Mittel, vielleicht auch ein Style von Code sozusagen, wie bestimmte Dinge programmiert sind? Ja, ich sehe es. Genau. Das ist so, wie da sozusagen auf der nationalen Ebene versucht ranzugehen ist. Und insbesondere ist es effektiv so, dass sich die Art und Weise, wie gehandelt wird, verändert hat. Also hier ist ganz klar aus einem Zitat von 2010: The bottom line is that we have to shift our cyber defense paradigm from assured retaliation to denial of benefit. Das heißt, wir wollen weg von dem, wer hat es wirklich getan, zu dem Paradigma, wer profitiert davon, weil wir es einfach nicht mehr wissen. Und das ist eine gravierende Verschärfung. So, Cyberraum als fünfte Domäne, wurde eben schon ein bisschen gesagt. Die Vereinten Nationen hat bereits, das Vereinten Nationen-Institut für Disarmament Research hat bereits 2013 festgestellt, dass über 100 Staaten mit militärischen digitalen Anstrengungen oder Cyberwar-Anstrengungen vorhanden sind. Bei fast allen Staaten waren die defensiven Maßnahmen zwar am Anfang der Bestrebungen, aber es folgten dann ganz klar die offensiven Fähigkeiten und die werden mit wesentlich mehr Finanzmittel und Personal angewandt als die defensive Seite. Und es geht gar nicht so viel um die Qualität sozusagen, die diese Personen dann tatsächlich an den Tag bringen, sondern es geht tatsächlich eher darum, diese informationstechnischen Systeme zu untersuchen, und wer mehr Ressourcen hat und mehr Personal hat, kann auch entsprechend dann mehr Sicherheitslücken finden. Genau, in Deutschland vielleicht dazu noch, haben wir effektiv nachdem es schon diese Bestrebungen vor längerer Zeit gab, feststellen müssen, dass es jetzt seit 2016 oder effektiv 2017 die Zusammenlegung von militärischen Strukturen hier gibt. Also das Kommando Cyber und Informationsraum ist euch hoffentlich bekannt. Ist es ein Zusammenlegen des Kommandos IT in der Bundeswehr, das Kommando Strategische Aufklärung und das das Zentrum für Geoinformationswesen in der Bundeswehr. Die offensiven Fähigkeiten sind alle beim Kommando Strategische Aufklärung, die sich alle oder überwiegend hier in dem Ballungsgebiet südlich von Bonn befinden. Insbesondere ist dort das Kommando strategische Aufklärung halt, welches wesentliche Komponenten für militärische Nachrichtenwesen beinhaltet und effektiv eine rein militärische Parallelstruktur von Anfang an zum BND war und da entsprechend dann auch entsprechende Hackerinnen oder Soldatinnen, die Systeme angreifen sollten, sind da stationiert. Vor allem ist hier das Zentrum operative Kommunikation der Bundeswehr zu nennen. Und Computer Network Operations, wo es darum geht, in Systeme einzudringen. Man kann sich das auch bei anderen Institutionen angucken. Dafür ist gerade keine Zeit. Es geht vor allem darum, gezielt in Netzwerke einzudringen, gezielt Systeme anzugreifen, unterschiedlicher Art, sei es jetzt Server, Firewalls, Router oder auch natürlich dann recht nah bei den Anwenderinnen. Es gibt unterschiedliche Abteilungen, hier jetzt einfach mal die CIA hat auch selbstverständlich eine Abteilung, die sich mit dem Angriff informationstechnischer Systeme auseinandersetzt, das Center for Cyber Intelligence wenn man sich das Organigramm anschaut, sieht man, dass es unterschiedliche Abteilungen gibt mit unterschiedlichen Zielen, sei es jetzt zum Beispiel eingebettete Systeme oder Telefone oder einfach Netzwerkgeräte im weitesten Sinne, wenn man das einfach mal so herausgreift. Wesentlich ist dieses NATO Corporate Cyber Defense Center of Excellence, welches eins der 21 akkreditierten NATO-Organisationen ist, welches sich 2008 gegründet hat, welches ja im Wesentlichen Forschung, Training, also Übungen in den Bereichen Technologie, Strategie, Operations, also Durchführung, als auch den juristischen Aspekten dieser Kriegsführung auseinandersetzt. Und insbesondere richtet diese Organisation auch Manöver aus. Darum soll es jetzt vielleicht noch gehen. Das war jetzt sozusagen alles nur Vorrede. Tut mir leid, dass das so umfangreich ist. Es ist ein komplexer Sachverhalt. Drei Übungen möchte ich noch kurz benennen. Cyber Coalition, das ist die wichtigste NATO-Übung in dem Bereich. Wird seit 2008, also heißt seit 13 Jahren, effektiv jedes Jahr durchgeführt. Die ist über die Jahre gewachsen. Mittlerweile, die letzten Jahre, waren etwa 1.700 bis 1.000 Personen, Soldatinnen daran beteiligt. Es geht über 3 Tage dann, so dieses Manöver, jeweils im November des Jahres. Das heißt, jetzt war es gerade oder wird es jetzt sein, weiß ich gerade leider nicht genau. Es geht vor allem hier, es ist schon ein Multilayer, geht über mehrere Ebenen, aber hier geht es vor allem um die strategische Ausrichtung und die Zusammenarbeit. Also es geht um die Interoperabilität, es geht darum, wie Informationsflüsse optimiert werden können, wie überhaupt Entscheidungen getroffen werden können auf bestimmte Sachverhalte oder bestimmte Ereignisse. Das ist sozusagen eine Übung oder ein Manöver, was sich eher an die strategische als auch die operationelle Ebene richtet. Das heißt, es finden zwar schon auch die technische Ebene wird schon zwar auch eingebunden, also es wird dann Schadsoftware untersucht und es werden Angriffe dann auch durchgeführt und die dann in diese Übung sozusagen mit einbezogen, indem dann entsprechende Berichte angefertigt werden und dann die nächsthöhere Ebene mit diesen Berichten arbeiten muss oder Entscheidungen treffen muss. sozusagen, ist es ein NATO-Bündnisfall? Wie reagieren wir darauf? Hacken wir zurück? Oder setzen wir kinetische Waffen ein? Oder sonst was? Das ist so die Intention, die Überlegung sozusagen dahinter, dass er auf einer strategischen Ebene sozusagen mit diesen Ereignissen, neuen Ereignissen, die ja mehr und mehr zunehmen, umgegangen werden soll. Diese Angriffe sind sozusagen eher nebensächlich, aber sind schon auch ein Teil. Ähnlich verhält es sich mit der Cyber Europe. Das ist dann eine kleinere, wobei auch etwa 1000 partizipierende, 500 Organisationen, aber eher auf Europa genau ausgerichtete und insbesondere auf zivile Institutionen, das heißt dann eher zivil-militärische Zusammenarbeit, ist hier dann das Starkwort, will ich nicht mehr zu sagen, kann man auch was zu finden. Findet alle 2 Jahre allerdings nur statt. Das heißt, 2010 war die zum ersten Mal. Das heißt, nächstes Jahr ist sie wieder dran. Genau, 2 andere Manöver. Das eine größere und nicht unbedingt wichtigere, aber merkenswerte Manöver ist das sogenannte Locked Shields, was von dem Center of Excellence, was ich gerade benannt habe, entwickelt und vorgestellt und jedes Jahr durchgeführt wird seit vielen Jahren, 2014 war es das erste Mal, 2010, Entschuldigung. Genau, es ist eine Netzwerkverteidigungsübung. Das heißt, hier gibt es vor allem ein Stresstest für viele Nationen. Das heißt, das ist eine kompetitive Übung, währenddessen ist Cyber Coalition eher im Zusammenverbund, also kooperativ. Hier ist es eher kompetitiv. Wir haben unterschiedliche Teams, also rot und blau wieder. Die Angreiferinnen sind rot, die Verteidigerinnen sind blau. Und wir haben halt Menschen, die diese Übung sozusagen ausrichten. Also dadurch, dass es eine technische Übung ist, gibt es ein Team vor Ort, das wird jedes Jahr in Tallinn ausgerichtet. Das ist genau, da wird das Hilton Hotel gebucht und das wird dann für 2 Tage umgebaut zu diesem Manöverstation, Headquarter im Prinzip, wo unterschiedliche Teams, also hier weiß, grün und gelb von den Farben und rot entsprechend die Angreiferin aktiv sind. Und die Blauen operieren halt immer von ihrer, also die Verteidigerinnen operieren immer von ihrer, aus ihrem Heimatland aus. Also die werden einfach per VPN, das heißt, wir haben eine verschlüsselte Verbindung, haben die einen Zugang zu dieser Infrastruktur. Es werden insgesamt, das ist natürlich auch über die Jahre gewachsen, am Anfang waren es 200 Partizipierende, mittlerweile sind es auch 1000. Die dann effektiv auf 150 Systemen etwa pro Team, also insgesamt 4000 etwa, Angriffe abwehren sollen. Das heißt, es gibt so über die Tage 2500 Angriffe auf ganz unterschiedliche Systeme. Diese Systeme gibt es werden sozusagen simuliert in virtuellen Maschinen. Und um das Ganze erschwinglich zu machen, gibt es da auch eine Kooperation, eine große Kooperation mit vielen Unternehmen, die auch davon profitieren. Also zum einen ist es dadurch natürlich billiger für die Konferenz, wenn die Hardware gesponsert wird oder andere Sachen gesponsert werden. Für die Unternehmen ist es natürlich vorteilhaft, wenn Hackerinnen oder Pentesterinnen sich mal die Hardware genau angucken. Und für die Partizipierenden ist es vorteilhaft, wenn sie wirklich aktuelle Hardware bekommen, wo sie sich einfach mal ausprobieren können. Und was wird so gemacht? Na, zum Beispiel werden Genau, vielleicht zeige ich kurz die drei Bilder und dann springe ich da so ein bisschen durch. Naja, zum Beispiel werden Stromnetze angegriffen, zum Beispiel werden Wasseraufbereitungsanlagen angegriffen, es werden militärische Headquarter, also Command and Control Systeme angegriffen, kritische Infrastruktur im weitesten Sinne oder Operational Infrastruktur, also Kommunikationsinfrastruktur für Militärs, mobile Kommunikation, aber auch sowas wie Drohnen selbstverständlich, Satelliten, Kontrollsysteme oder Luftabwehrsysteme. Das sind alles Teil der Übung. Also das ist jetzt eine defensive Übung, wo diese Systeme verteidigt werden sollten. Entsprechend kann man sich dann auch die offensive Seite nicht nur denken, sondern das ist effektiv, was da, ich sehe es, dann auch gemacht wird. Also Cross-Swords ist eine viel kleinere und auch weniger öffentlich wirksame Übung. Also zu Locked Shields findet man ziemlich viel. Cross-Swords wird zwar auch beworben, aber man findet viel weniger, was da effektiv gemacht wird, weil es halt jetzt nicht das blaue Team, das heißt die Verteidigerin, behandelt, sondern die Angreiferin. Und da wollen die natürlich viel weniger preisgeben. Genau, sie richtet sich halt an die Angreiferin, das heißt die Leute, die effektiv Systeme, also Pentesterin als auch Forensikerin, die dann entsprechende Software analysieren können. Genau, es ist leider nicht Zeit, da sozusagen jetzt im Detail darauf einzugehen, aber mittlerweile, also die Übung findet seit 2014 statt. Die Teilnehmerzahl ist auch wieder gewachsen, aber es sind aktuell eher 120 Personen, die daran teilnehmen. Und insbesondere gibt es also seit 2017 diese Tendenz, weil es ist effektiv so ist, dass da diese rein informationstechnischen Waffen mit kinetischen Waffen kombiniert werden sollen. Das heißt, wie können diese Kräfte oder diese Fähigkeiten, die hier zum angreifenden System genutzt werden können, mit Special Operation Forces, also Spezialeinheiten sozusagen kombiniert werden oder dann kinetische Kräfte entsprechend dann auch diese Fähigkeiten nutzen. Die Ziele sind ganz ähnlich. Ist keine Zeit für. Genau, vielleicht noch zwei Sätze sozusagen, um zum Schluss zu kommen. Selbst wenn diese Übung jetzt im Bündnisverbund stattfinden, wollen die sich natürlich nicht in die Karten schauen lassen oder sozusagen preisgeben, was die einzelnen Abteilungen der Militärs oder Geheimdienste, die da aktiv sind, machen. Deswegen ist es dann immer extrem frustrierend, wenn dann doch mal was ans Tageslicht sozusagen kommt. Für Interessierte sei einfach nochmal hier der Hinweis an die CIA-Hacking-Tools, die bei WikiLeaks 2017 und 2018 veröffentlicht wurden. Zum Fazit. Wir sehen ein massives Hochrüsten von Militärs und Geheimdiensten in dieser Domäne der digitalen Kriegsführung. Und wir sehen diverse Manöver, die seit doch auch jetzt vielen Jahren, also 13 Jahren, schon laufen. Kontinuierlich wird da geprobt, wie Systeme verteidigt werden, wie Systeme angegriffen werden und wie dann der entsprechende Informationsfluss sozusagen stattfindet. Ich habe jetzt nur drei vorgestellt. Es gibt viele weitere Übungen und Manöver, die das Ganze perfektionieren. Und vielleicht trifft es auch dann nochmal hier das Motto des Kongresses sehr gut, Manöver als Brandbeschleuniger, denn was geübt wird, wird auch eingesetzt, wenn die Mittel und wenn die Ressourcen und die Angriffswerkzeuge da sind, dann werden sie auch eingesetzt, klar. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.
Ja, danke dir, Aaron. Obwohl wir jetzt nur relativ wenig Zeit haben für Diskussionen und Nachfragen, möchte ich gleich anfangen. Oder vielleicht eine ganz kurze Frage bei der Netzwerkverteidigungsübung, die zweite, Locked Shields. Mhm. Wer greift da an?
Soll ich gleich antworten? Mal sammeln
oder die zweite noch? Was machen die ganzen Leute, die das da üben, eigentlich, wenn sie gerade keine Übung machen? Mhm. Genau, das wären die beiden Fragen von mir. Ansonsten haben wir auch ein Saalmikro und ich sehe auch einige Meldungen. Hei, hei, hei. Da müssen sich alle kurz fassen, glaube ich, tatsächlich.
Ja, danke für den Vortrag erstmal. Jetzt hat es ja in den letzten Jahren, soweit ich weiß, auch einige Hackangriffe in Venezuela gegeben, dass zum Beispiel das Stromnetz zusammengebrochen ist deswegen und irgendwie, ich glaube, Staudämme oder sowas auch Opfer von so Hackangriffen geworden sind. Könntest du da vielleicht mal kurz was sagen und das ein bisschen in Relation setzen zu dem, was du gerade gesagt hast? Danke.
Dann versuche ich es mal kurz zu machen. Die Frage ist, ob solche Cyberübungen, sowohl passiv als auch aktiv, auch in konkret mit Übungen im echten Leben gemacht werden, also mit normalen Manövern. Ah. Hintergrund ist, dass ich meine gelesen zu haben, dass es zumindest bei der Defender 2020 da auch so eine Übungseinheit cybermäßig gab.
Ja, zu Defender 2022 werde ich nachher was sagen, was sich durchaus darauf bezieht. Deswegen danke für die Überleitung. Ich nur kurze Frage. Die Frage ist, ich habe bei den Sponsoren für Locked Shields die EDA, die European Defense Agency, gesehen. Mich würde interessieren, kannst du eine Aussage darüber treffen, welchen Stellenwert diese Cyberkriegsführung für die EDA hat?
Ich wollte eigentlich nur ganz kurz Danke sagen. Dass ich finde, es war echt bemerkenswert, wie du das komplexe Thema runtergebrochen hast auf so eine kurze Zeit. Und auch nicht verkehrt, dass da Fragen offen bleiben, finde ich, weil die nimmt man dann mit und recherchiert die. Und ich habe was mitgenommen. Ich fand es am Anfang immer so peinlich blöd übersetzt von den Übenden. Die, als die angefangen haben, so ein rotes und blaues Team zu machen, dachte ich mir, das ist doch einfach nur eine peinliche Übersetzung von einem klassischen Manöver in so ein Cyber-Manöver. Kann man nicht so nachstellen, aber es ist echt spannend, weil doch gibt echt Sinn. Die beüben ja echt konkrete, kleine Angriffe. Voll gut, danke dir.
Ja, also wer greift an? Gut, wir haben effektiv bei Locked Shields ein rotes Team. Also genau, es gibt dann, vielleicht springe ich nochmal dahin zurück. Genau, ein Team, welches diese Konferenz oder welches diese Übung ausrichtet und halt diese Aufgaben der Infrastrukturbereitstellung als auch der Angriffe übernimmt. Und dieses rote Team greift sozusagen alle, sei es jetzt 22 oder 21, blauen Teams dann gleichzeitig mit den gleichen Techniken, vielleicht aber auch ein bisschen abgewandelt, effektiv an. Denn diese blauen Teams haben effektiv die gleiche Infrastruktur, die sie verteidigen sollen. Also es ist einfach sozusagen ein Replikat der gleichen Infrastruktur, die angegriffen wird. Und alle Teams sollen sich sozusagen individuell dagegen verteidigen und daran werden sie gemessen. Wer greift da an? Naja, du meinst es wahrscheinlich ganz konkret, wer sozusagen die...
Kommen die von der Bundeswehr oder von der NATO oder aus diesem Exzellenzzentrum oder sind das private?
Das kann ich nicht ganz genau beantworten. Das ist genau eine offene Forschungsfrage, die ich mich selber auch noch frage. Ich bin da auch genau für Informationen jeglicher Art sehr, sehr dankbar, wenn es irgendjemand hier was hat. Aktuell schätze ich so ein, dass die von diesem Excellence Center kommen, aber sicher bin ich nicht. Genau, und was machen die Soldatinnen und Geheimdienstmitarbeiterinnen, wenn sie nicht an diesen Übungen teilnehmen? Nun, ganz viel ist tatsächlich herausfinden, forschen, Angriffsvektoren ausprobieren, Try and Error, lesen, welche Systeme angreifbar sind, wie diese Angriffe funktionieren, nachvollziehen, reverse-engineeren, durchprobieren. Das ist so, was gemacht wird. Zum Stromnetz in Venezuela als Konkretes kann ich nicht viel mehr zu sagen, leider. Angriffe auf Infrastrukturen finden einfach weltweit überall statt. Das ist vielleicht da keine Ausnahme, sondern alles, was am Netz wird angegriffen. Ja. Und manchmal kommen sie halt rein, manchmal nicht, obwohl sozusagen die Technologie überall fast die gleiche ist. Also deswegen ist es halt auch hier sozusagen Siemens ein großes Anliegen, hier bei diesen Konferenzen mit dabei zu sein, um einfach Expertise abzugreifen, wie die Systeme angegriffen werden, um entsprechende Gegenmaßnahmen eventuell zu entwickeln. Inklusion in normale Manöver, ja klar, das findet statt. Gerade bei diesen großen, wir hatten ja vorhin im ersten Vortrag dieses große Manöver, wo 50.000 Soldatinnen beteiligt waren, kurz auf den Folien zu sehen bekommen oder kamen wir zu sprechen. Dadurch, dass natürlich ja auch die Digitalisierung in all den Bereichen immer wichtiger wird oder immer weiter voranschreitet, nimmt auch diese fünfte Domäne und die operativen Kräfte da drin haben einen bestimmten Stellenwert. Aber dann halt eher auf einer strategischen oder operationellen Ebene, gar nicht unbedingt auf dieser technischen Ebene. Das ist eher weniger der Fall. Und zum Stellenwert von EDA kann ich nichts sagen. Tut mir leid.
Ich weiß nur, dass die gerade so ein paar PESCO-Projekte auch koordinieren, zum Cyber-Toolkit für auf EU-Ebene werden jetzt auch so Übungen vorbereitet und Sammlungen gemacht.
Ich würde jetzt noch eine Fragerunde hier und dann gleich noch in den Theatersaal rüber, also einmal noch sammeln und dann musst du das alles in einem Wisch abarbeiten und noch ein schönes Schlusswort dran klatschen, dass wir uns auch schaffen, um 4 oder vielleicht um 3:45 fertig zu sein.
Ja, so irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren sind ja so Killerroboter übelst aktuell geworden, also Südkorea, USA und so. Weißt du, ob die Teil von solchen Übungen sind? Wird das schon quasi wird da quasi schon drüber nachgedacht oder das schon geprobt? Oder ist das auch noch Zukunftsmusik bei solchen praktischen Manövern?
Ich frage mich, also ich finde es sehr erschreckend, wie du gesagt hast, dass man jetzt davon abgerückt ist, versuchen zu wollen, zu wissen, wer die Angreifenden tatsächlich sind und an dem Punkt ist zu sagen, wer profitiert davon, in wessen Gunsten passiert das. So inwiefern gibt es da schon Beispiele, wo es vielleicht Antworten auf Angriffe gab, wo die angreifende Seite unklar ist, oder das ist ja dann, scheint mir ja schon eine Version zu sein für, wenn man mal einen Krieg anfangen möchte, dass das praktisch ein neuer Kriegsmythos ist, der möglich wäre, so was du dazu sagst.
Das ist vielleicht ein bisschen so eine Definitionsfrage, aber wenn ich da Truppen habe, die ganze Zeit üben, wie man sich in andere Netze, in andere Staaten und so weiter, in solche Sachen eben reinhackt, ist es dann nicht schon so eine Form von Vorbereitung und Übung von Angriffskrieg, also ganz konkret?
Ich habe noch eine Frage, wo ich mich gefragt habe, dass realistisch ist, dass man auch sozusagen wie Agenten einschleust in Unternehmen, die Sachen so entwickeln, dass die Sicherheitslücken dann der anderen Gruppe schon bekannt sind? Also würde dich das überraschen, wenn das irgendwann rauskommt? Oder würdest du sagen, das macht Sinn, irgendwie das auch so zu versuchen? Also dass man sozusagen gezielt Leute hat in der Entwicklung, die Sicherheitslücken gezielt entwickeln, und das ist auch sozusagen ja einer Gruppe, einer Seite dann bekannt.
Christopher, hörst du uns und hören wir dich?
Ich höre euch. So, wir hatten noch zunächst eine ganz allgemeine Frage oder Bitte aus dem Chat, ob es möglich ist, bei den Vorträgen darauf hinzuweisen, wie die Zuhörer, Zuhörerinnen sich selber auch noch einbringen können, sage ich mal, aktivistisch oder sich engagieren. Und daran anschließend kam hier im Theatersaal noch die Frage auf, wie das eigentlich mit Protest bei solchen Cybermanövern aussieht. Also bei, ich sag mal, herkömmlichen Manövern sind da ja verschiedene Formen denkbar oder auch bekannt, sei es zum Beispiel in Form von Blockaden. Gibt es irgendwie was Vergleichbares auch schon an Initiativen irgendwie im Cyberraum? Genau, das zum einen. Dann war nochmal die Anmerkung, dass das Ganze ja bei so einer Form von Manöver oder im Aufbau von so einem Kriegsspiel mit diesen beiden Farbgebungen auch ja vorher vom sozusagen festgelegt wird, wer der Angreifer und Verteidiger ist. Und vielleicht kannst du was dazu sagen, nach welchen Prämissen das sozusagen eigentlich festgelegt wird. Genau, das wäre es im Moment von uns.
Christopher, kannst du die letzte Frage noch mal ein bisschen, oder hast du die selber im Chat, oder ist die, kannst du die noch mal ein bisschen klarer fassen? Die Prämissen, nach denen Angreifer und Verteidiger definiert werden oder so? Müssen wir jetzt vielleicht so damit leben.
Ja. Genau, ich würde es auch einfach wieder in der Reihenfolge beantworten. Ja, Killerdrohnen und Manöver, da kam ich eben nicht drauf zu sprechen. Ist seit vielen Jahren da effektiv Teil der Übung. Meines Kenntnisstands nach war das zum ersten Mal 2017 der Fall, dass sozusagen das Szenario war, sozusagen ein fiktiver Militärstützpunkt wird angegriffen, also ein Luftwaffenstützpunkt wird angegriffen. Es waren Angriffe auf die Stromversorgung beispielsweise, aber auch, dass Drohnen gekapert wurden, also autonome Drohnen gekapert wurden, und die sollten dann von diesem blauen Team zurück erobert werden. Das war sozusagen eine Übung, die da ganz konkret durchgeführt wurde. Hier jetzt auch bei Crossed Swords, also der offensiven Übung, ist es auch schon seit einigen Jahren der Fall, dass zum einen autonome Luftfahrzeuge, also fliegende Drohnen, als auch Unmanned Ground Vehicle angegriffen werden. Also die bekommen dann effektiv auch diese Drohnen vor Ort hingestellt, können da sozusagen ran, sozusagen physikalisch daran, als auch übers Netz versuchen, die anzugreifen. Das ist manchmal auch genau spezifiziert, wie diese Systeme sozusagen anzugreifen sind, also ob es da Beschränkungen gibt. Und genau, das ist sozusagen, was dazu zu sagen ist. Klar, das wird geübt, das ist natürlich ein Ziel, was sie optimieren wollen, die Systeme anzugreifen. Und natürlich auch zu verteidigen. Attribution, ja. Ist schwierig sozusagen, und es ist extrem frustrierend, dass sozusagen da dieser Shift stattgefunden hat. Es wird auch ein bisschen dagegen versucht, sozusagen anzugehen. Im Prinzip, dass versucht wird, dann durch technisch herauszufinden, wer dahinter steckt. Möchte ich gar nicht sozusagen viel technisch zu sagen, aber wenn so ein Man kann zum einen halt diese Software analysieren oder die Angriffe analysieren und zum anderen, wenn so eine bestehende Verbindung aktuell besteht, kann man versuchen halt da dann herauszufinden, wohin diese Verbindung, also das ist unter diesem, es gab ja hier auch vor einigen Jahren diese Debatte um Hackbacks, das ist sozusagen, was dahinter steckt. Also sozusagen, wenn man gerade merkt, man wird angegriffen, dann zu sozusagen direkt aktiv zu werden und versuchen, die Quelle herauszufinden und anzugreifen. Das ist ein Aspekt davon. Der andere Aspekt, Kriegsmythos oder Attribution. Na klar wird das gerade ja auch, oder nicht gerade, seit vielen Jahren politisch instrumentalisiert und geguckt, wie kann man das aus oder nutzen, dass man es nicht zuweisen kann. Und Angriffe werden einfach Russland und China zugeordnet und man weiß nicht, ob sie es waren oder nicht, aber effektiv ist das, wie es medial berichtet wird. Dass da effektiv Angriffskriege vorbereitet werden, ist, denke ich, klar. Also auch, wie ich es ja auch vorgestellt habe. Und dadurch, dass die offensiven Maßnahmen und das Personal weltweit einfach so viel mehr ist als die defensiven Kräfte, zeigt eigentlich schon, dass es ja darum geht, anzugreifen. Der nächste Punkt, Agenten in Entwicklungen einzuschleusen, Sicherheitslücken direkt einzubauen, das findet von Anfang an statt. Das wird auch in diesen Übungen effektiv mitgeübt. Also dass zum Beispiel bei diesen Locked Shields die Situation ist, dass die Verteidigerinnen davon ausgehen sollen, dass die Systeme kompromittiert sind, dass man dem nicht vertrauen kann, auch den Administratorinnen vor Ort teilweise nicht vertrauen kann, also nur partielles Wissen hat und effektiv auf sich eingestellt ist und erstmal herausfinden muss, mit was arbeite ich hier. Dass Geheimdienste Sicherheitslücken in Software und Hardware einbauen, ist bekannt. Ist einfach schon seit Jahren einfach bekannt. Dann kommen wir vielleicht zum letzten Punkt. Ja, wie können Leute sich einbringen und was ist ein sinnvoller Protest dagegen? Sehe ich effektiv nicht, dass man da gut protestieren kann, weil effektiv sind die Gruppen einfach bei sich in der Kaserne oder in den entsprechenden Einrichtungen. Nichts fährt mehr über die Straße, es ist einfach nur übers Netz. Klar können Leute versuchen, das Netz zu kappen, aber wir wissen ja, wie das Internet funktioniert. Das sucht sich dann irgendwie andere Wege. Sehe ich nicht, dass Leute da effektiv das durch Handlungen einschränken können. Und wie können sich Leute trotzdem einbringen? Ich denke, es braucht halt viel mehr eine Debatte darum, vielmehr eine Aufklärung und eine Demystifizierung, was sozusagen dahinter steckt. Also das war ja auch sozusagen, weshalb ich diesen Anfang so umfangreich gestaltet habe, um erstmal aufzuklären, über was reden wir eigentlich, was ist der Sachverhalt. Da ist immer noch ganz schön viel Unsicherheit, Unwissen vorhanden und effektiv, was dann halt erprobt wird, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, sondern das geprobt wird und was sozusagen das Ziel ist, das ist doch eigentlich, was uns viel klarer sein muss. Und ich bin davon überzeugt, dass wir eigentlich die Zeit ein bisschen verschlafen haben und eigentlich gerade viel zu spät aktiv werden. Also wir hätten eigentlich schon vor 10 Jahren das viel mehr auf dem Zettel haben müssen.